ARD Sounds.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin. Mit Milena Fessmann.
Hallo und herzlich willkommen. Wir sprechen über weise Frauen, über Wise Women, über Hochseefischer, etwas ganz Besonderes und über Disney. Vaiana, dazu gleich mehr. Willkommen. Musik aus Australien, Boy and Bear sind das mit State of Flight. Und von Australien springen wir jetzt in die USA, beziehungsweise in die deutsche Übersetzung der USA, denn im Mittagsmagazin haben wir jetzt mal ganz kurz einen Ohrwurm für Sie.
Wenn der Wind und das Meer sich mit mir dann verbünden, dann ist es Zeit, ich bin weg.
Genau, jetzt spätestens wissen Sie, wovon wir reden, denn das ist so unverkennbar ein Song aus einem Disney-Film, wie es gar nicht anders geht. Und Disney setzt seine Realfilm-Offensive unbeirrt fort. Nach Lilo und Stitch kommt jetzt mit Vaiana schon die nächste Neuauflage eines Animationsfilms ins Kino. Das Besondere diesmal, das Original ist gerade mal 10 Jahre alt und gilt bereits als moderner Disney-Klassiker. Anna Wollner hat den Film gesehen und durfte mit Hauptdarsteller Dwayne Johnson sprechen. Disney hat ja inzwischen gefühlt jeden zweiten Zeichentrickfilm nachgedreht bei Vaiana. Allerdings habe ich mir Gedanken gemacht, das Original ist wirklich nicht alt. Braucht es diese Neuverfilmung überhaupt?
Ja, das ist die einzige Frage, die man bei diesem Film wirklich eigentlich stellen muss. Bei Schneewittchen oder auch König der Löwen, da kann ich ja noch irgendwie mitgehen und sagen, dass mehrere Generationen mit diesen Filmen aufgewachsen sind. Vaiana stammt dagegen aus dem Jahr 2016. Also viele Kinder, die ihn damals geliebt haben, die sind heute gerade mal im Teenageralter. Der Film ist weder technisch veraltet im Original noch irgendwie erzählerisch aus der Zeit gefallen. Deshalb wirkt diese Realverfilmung wirklich ein Film, der in erster Linie deshalb existiert, weil Disney inzwischen eben sehr erfolgreich darin geworden ist, das eigene Archiv nochmal auszuschöpfen. Die Geschichte bleibt wirklich identisch. Vaiana verlässt ihre Insel, macht sich gemeinsam mit dem Halbgott Maui auf den Weg, um das Herz von Te Fiti zurückzubringen und ihre Heimat zu retten. Da ist das Ökosystem so ein bisschen auseinandergeraten. Und wer das Original kennt, der weiß dann auch ziemlich genau, was alles so in den nächsten 2 Stunden Film passieren wird.
Hat der Film denn trotzdem sowas wie einen eigenen Charakter oder bleibt es bei einer möglichst exakten Kopie?
Ja, so ein bisschen Eigenständigkeit gibt's schon. Das liegt vor allem an Catherine Lagaia. Das ist ihre erste große Kinorolle und sie versucht auch gar nicht erst, diese animierte Vaiana nachzuspielen. Die Figur ist ein bisschen ruhiger, nachdenklicher, auch ein Stück weit erwachsener. Das Problem ist nur, genau dadurch verliert die Geschichte dann auch was, weil diese Vaiana aus dem Animationsfilm vor allem auch scheitern durfte. Sie war neugierig, manchmal tollpatschig, sie hat Fehler gemacht und musste unterwegs überhaupt erst lernen, auf sich selbst zu vertrauen. Das war eine ganz wichtige Entwicklung der Geschichte, ein ganz wichtiger Teil. Und jetzt in der Realverfilmung wirkt sie von Anfang an so, als hätte sie, sei sie wirklich schon die Auserwählte. Das hat so eine enorme Ernsthaftigkeit, das ist nachvollziehbar, hat für mich aber der Figur so ein Stück weit die Leichtigkeit genommen.
Und Dwayne Johnson als Maui, der hat den ja mittlerweile schon 2-mal gesprochen und jetzt 1-mal gespielt?
Ja, der ist ja praktisch mit dieser Figur verschmolzen. Ich habe mit ihm gezoomt und ihn auch gefragt, wo Maui in seiner Karriere überhaupt steht.
I would really place Maui in his own...
Ich würde Maui in eine ganz eigene Kategorie einordnen. Er ist Held und Anti-Held zugleich. Er ist ein Halbgott und das weiß er auch. Diese Version aus Fleisch und Blut ist von meinem Großvater Peter Mavia inspiriert. Diese Rolle hat für mich eine emotionale Tiefe, die ich vorher bei keiner anderen Figur gespürt habe. Sie steht für unsere Kultur, für meine Familie und auch für einen geliebten Menschen, der nicht mehr da ist. Ich weiß, dass ich wahrscheinlich nie wieder eine Figur spielen werde, die so viel für mich bedeutet wie Maui.
Ja, das merkt man tatsächlich. Johnson spielt Maui nicht einfach nur als den selbstverliebten Muskelprotz mit den vielen lebenden Tattoos. Für ihn steckt in dieser Figur ganz offensichtlich auch ein Stück Familiengeschichte, polynesische Identität. Und diese persönliche Verbindung verleiht seiner Figur eine Wärme, die man in vielen seiner anderen Rollen gar nicht sieht.
Jetzt hat man im Netz aber vor allem eins diskutiert, nämlich Dwayne Johnsons lange Lockenmähne als Maui.
Ja, die ersten Bilder, die haben sofort jede Menge Kommentare ausgelöst. Viele kannten oder kennen Johnson ja eben mit Glatze oder sehr kurzen Haaren und jetzt taucht er mit dieser riesigen Lockenmähne auf. Das sieht schon auch ein Stück weit albern aus. Ich habe ihn darauf angesprochen und er hat ziemlich entspannt reagiert.
I get it. There are people who are just passionate about Disney films and about.
Natürlich gibt es Menschen, die Disney-Filme leidenschaftlich lieben. Und das Internet macht eben das, was das Internet macht. Ich wusste, was wir geschaffen haben und war überzeugt, dass die Leute ihre Meinung ändern würden, sobald sie den fertigen Film sehen. Außerdem komme ich aus dem Wrestling. Wrestling-Fans können noch viel leidenschaftlicher sein als Filmfans. Nach 20 Jahren im Ring bringt mich sowas nicht mehr aus der Ruhe.
I was dealing with that for 20 years, no problem.
Ja. Ehrlich gesagt hat er auch recht, wenn der Film erstmal läuft, denkt man nach wenigen Minuten überhaupt nicht mehr über diese Haare nach. Das ist wirklich das geringste Problem.
Was bleibt denn also am Ende außer der Frisur?
Er hat einen Film, der erstaunlich wenig falsch macht. Also die Bilder sind beeindruckend, die Spezialeffekte, die überzeugen. Die Musik von Lin-Manuel Miranda gehört noch immer zu den besten Disney-Soundtracks der vergangenen Jahre. Die Besetzung funktioniert, nur entsteht aus dem überhaupt nichts Neues. Also diese Realverfilmung behandelt das Original mit so viel Ehrfurcht, dass sie sich fast nie traut, eigene Wege zu sehen. Sie segelt, um mal in der Sprache des Films zu bleiben, sicher durch bekannte Gewässer, vermeidet jedes Risiko und kommt deshalb zwar heil im Hafen an, hinterlässt aber längst nicht denselben Eindruck wie die Reise, die Vaiana vor 10 Jahren schon mal unternommen hat.
Vaiana in der Realverfilmung gibt es seit Donnerstag im Kino. Danke, Anna Wollner. Schönen Samstag.
Sehr gerne.
Tschüss. Genet Gebru aus Äthiopien, Aisha El Fatih aus Marokko, Kanchan Mala Shrestha aus Nepal, Gunda Gutscher aus Österreich und Sheila Santos aus Brasilien. So heißen die 5 Hebammen, die Regisseurin Nicole Scherk bei ihrer Arbeit begleitet hat im Film Wise Women. Ein langsamer und sehr intensiver Dokumentarfilm, über den wir jetzt reden wollen. Die Hebammen bewegen sich zwischen Kontrolle und Unvorhersehbarkeit, denn eine Geburt, wie wir wissen, folgt keinem Drehplan. Frauengesundheit, und das wird in diesem Film auch schnell deutlich, folgt immer wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen. Hallo Nicole.
Hallo.
Du warst ja selber schwanger beim Dreh. War das der Ausgangspunkt tatsächlich? Oder wie kam es dazu, ein Porträt über diese 5 sehr eigenwilligen und unterschiedlichen Hebammen zu machen, die am Ende doch irgendwie auch sehr ähnlich sind?
Also die Geburt meines Sohnes war sicherlich der Auslöser für den Film, weil da habe ich, glaube ich, erstmal so richtig verstanden, welchen Unterschied es macht, in dieser Situation der Geburt gut begleitet zu sein. Und der Auslöser dafür, mich auf die Suche zu machen, was ist eigentlich der kleinste gemeinsame Nenner von uns Menschen? Also was ist das Universelle, das uns auf der ganzen Welt verbindet? Egal, wo wir selbst geboren worden sind, egal, wo wir leben. Und das war so der Ursprungsimpuls für den Film.
Und wie hast du dann die Protagonistinnen gefunden in den 5 verschiedenen Ländern der Welt?
Mir war klar, ich wollte eine große Bandbreite an Realitäten zeigen, Arbeitsrealitäten der Hebammen, aber auch Lebensrealitäten der Frauen. Und eigentlich war es wie ein Puzzle. Also wir haben uns so durch die Weltkarte bewegt und haben geguckt, wo spielen Hebammen denn eigentlich eine essentielle Rolle? Und nach einer ganz intensiven Recherche ist die Auswahl der Länder dann immer kleiner geworden. Es war klar, wir wollen auf verschiedenen Kontinenten drehen. Verschiedene Religionen sollen abgebildet werden. Wirtschaftliche Verhältnisse des Landes, weil all das beeinflusst nicht nur die Arbeit der Hebamme sehr stark, sondern auch die Art und Weise, wie Frauen oder unter welchen Umständen die Frauen ihre Kinder gebären können.
Ja, das ist das Interessante, finde ich, auch an diesem Film, also neben vielen anderen Sachen, ist, dass es eigentlich was ist, was alle eint, also zumindest alle Frauen, die Kinder kriegen, und doch ist es so unterschiedlich, ne? Weil wir in unserer Technik sozusagen, wir gehen in den Kreißsaal, wenn wir das denn wollen, und alles ist perfekt überwacht, und gleichzeitig sieht man, dass sehr viele Frauen auf der Welt in ganz anderen Zusammenhängen natürlich Kinder kriegen. Was mir auch auffällt in dem Film ist, man sieht fast gar keine Männer.
Also wir haben die im Schnitt nicht auch absichtlich rausgeschnitten.
Okay.
Es war tatsächlich so, dass eigentlich in fast allen anderen Welten, die wir da besucht haben, Männer so gut wie keine Rolle spielen. Also es ist einfach eine Frauenwelt in ganz vielen Teilen der Erde. Und das war eigentlich auch sehr berührend zu sehen, dass viele Frauen von ihren Müttern begleitet wurden oder Schwestern oder Schwägerinnen. Sowas kennen wir ja hier auch in unserer Gesellschaft gar nicht mehr so sehr.
Was auch auffällt ist, also gerade wenn man auch die Debatten jetzt in Deutschland darüber betrachtet, ist, dass dieser Beruf, der so essentiell ist, ja, also spätestens wenn man diesen Film gesehen hat, fällt einem das nochmal auf, dass man das Gefühl hat, dieser Beruf wird so ein bisschen an den Rand gedrängt, den Beruf der Hebamme. Ist das tatsächlich ist das so in der Realität in anderen Ländern auch?
Also das hat mich eigentlich bei der Recherche und auch bei den Dreharbeiten sehr erschreckt. Es ist weltweit, kann man das eigentlich so beobachten. Obwohl Hebammen der essentielle Pfeiler der Frauengesundheit sind, eben werden sie, so wie du gerade gesagt hast, einfach so an den Rand der Gesellschaft gedrückt. Und Also Gegenwind weht ihnen überall entgegen und das ist eigentlich auch diese Rahmenbedingungen, die Hebammen haben, sind leider Gottes nicht förderlich. Und das ist interessant, weil wir sind auch da in einem Spannungsfeld. Also zwischen in der westlichen Welt zu viel und zu früh Intervention und Eingriffe und in den Ländern des globalen Südens eher zu wenig, wo noch Mütter und Kinder unter der Geburt auch sterben. Und ich glaube, es geht wirklich auch so darum, so das gute Maß zu finden und auch zu gewährleisten für alle Frauen dieser Erde.
Ihr hattet ein rein weibliches Team, das ging wahrscheinlich auch gar nicht anders, ne? Oder ich kann es mir nicht anders vorstellen, dass man sonst so nah kommt. Ihr seid ja teilweise wirklich dabei bei den Geburten.
Also das war, glaube ich, die Grundvoraussetzung, dass wir überhaupt Zutritt fanden in diese sensiblen Geburtsräume. Und das war eigentlich auch wirklich sehr schön, in diesem weiblichen Drehteam unterwegs zu sein. Das ist auch in der Filmwelt nicht selbstverständlich. Und nicht nur wir waren nur Frauen, sondern auch unser Team vor Ort waren nur Frauen. Mhm. Und da gab es eigentlich auch nach Drehschluss immer einen wunderschönen Austausch. Also wie ist es, Frau zu sein in dieser Gesellschaft, ja auch mit den Hebammen? Das war, finde ich, sehr gewinnbringend, auch bei diesem Dreh.
Das klingt nach einem sehr emotionalen und auch sehr langsam und intensiven erzählten Film. Ich finde, er hat aber auch sehr berührend und komische Momente. Also zum Beispiel, wenn die Hebamme aus Nepal den Jugendlichen in der Schule Kondome verteilt und man genau die Gesichter kennt, die man überall auf der Welt, glaube ich, kennt, nämlich so schamhaftes Weggucken, Gekicher, Gegiggel. Das ist tatsächlich, finde ich, sehr süß. Und ich musste auch gestehen, bei der Hausgeburt in Österreich, der Hund, der immer daneben sitzt und der Geburt zuguckt sozusagen, da musste ich schon auch sehr lachen. Also ein sehr interessanter und ein sehr schöner Film, der eindrücklich zeigt, wie unterschiedlich die Voraussetzungen für eine sichere Geburt weltweit sein können. Vielen Dank und viel Erfolg mit dem Film.
Vielen Dank.
Schönes Wochenende. Tschüss.
Danke.
Etwas ganz Besonderes, so heißt der neue Film von Eva Trobisch. Auch der seit Donnerstag im Kino. Nach Alles ist gut und Ivo ist das ihr dritter Film und der lief ja in diesem Jahr im Wettbewerb der Berlinale. Ohne Nostalgie und ohne Vorurteile erzählt sie die Geschichte einer Familie in Greiz in Thüringen und zeichnet das Bild einer Patchwork-Familie aus drei Generationen ohne festen Mittelpunkt. Ein großartig komplexer Film, der alles andere ist als ein ostdeutsches Klagelied. Hallo Eva.
Ja, hallo, vielen Dank für die Zusammenfassung.
Wow. Ja, oder? Ich dachte mal so, man kann ja mit Lob, man muss mit Lob anfangen, wenn Lob total berechtigt ist. Warum Greiz? Das würde ich gerne als allererstes wissen.
Greiz, weil mein Opa daher kommt. Das ist der Geburtsort von meinem Opa und ich habe den irgendwie schändlicherweise so ein bisschen wegignoriert. Die Hälfte meines Lebens und dann hat er mich da aber irgendwann mal hingeschleppt und mir gezeigt, wo er geboren ist und wo er rodeln war. Und dann habe ich mich ziemlich schnell sehr verliebt in diesen Ort, weil der doch, ja, sehr, also ich kannte das nicht. Ich bin Berlinerin und um mich rum ist die Uckermark und Mecklenburg-Vorpommern und das ist irgendwie alles so flach und quadratisch praktisch gut. Und plötzlich war das irgendwie so ein in tiefe Wälder eingebettetes, verschlafenes Prachtexemplar von Städtchen. Und das war, fand ich, irgendwie unerzählt in seinem Potenzial.
Das hätte jetzt auch der Stadtbeauftragte von Greiz sagen können, unerzählt in seinem Potenzial. Aber die Stadt spielt tatsächlich eine Rolle, eine sehr zarte und leise Rolle, finde ich, in dem Film. Ich würde jetzt aber gerne als allererstes mal eine Frage aufgreifen, die die Lehrerin im Film stellt. Nämlich sie stellt die Frage nach dem roten Faden und sie hat dann auch so ein rotes Knäuel in der Hand. Und diese Frage wird nicht beantwortet von den SchülerInnen im Film. Und ich finde, das steht so ein bisschen sinnbildlich für den Film. Der Film hat nicht wirklich einen roten Faden, oder?
Ja, weiß ich. Also er hat keine in dem Sinne klassische Geschichte oder Narration, bei der man einer Hauptfigur folgt und dann führt das eine zum anderen und das hat irgendwie eine Konsequenz und das folgt dem. Das kann man so nicht sagen, sondern er springt zwischen den Figuren und zwischen den Themen und zwischen oder hat auch die Gleichzeitigkeit von Themen zum Thema. Und mir war das irgendwie ganz wichtig, seinen Film übers Geschichtenerzählen auf eine Art. Mhm. Und wer erzählt Geschichte? Wem hören wir zu? Wer darf Geschichte erzählen? Wie erzählen wir uns Geschichte? Warum erzählen wir uns die Geschichte und keine andere als unsere eigene Geschichte? Und insofern war für mich auch klar, dass ich da auch im Hinblick darauf, dass es für mich zu viele sehr eindeutige Geschichten über den Osten gibt, nicht eine weitere erklärende, kohärente Geschichte hinzufüge, sondern eher so ein, ja, so ein Kaleidoskop aufmache an Angeboten.
Du hast gerade von der Gleichzeitigkeit der Dinge gesprochen, dazu später nochmal mehr. Ich würde gerne aber trotzdem einen Strang rausgreifen, nämlich den von Lea, wunderbar gespielt von Frieda Hornemann. Die nimmt ja an einer Castingshow teil, singt Fix You von Coldplay und wird gefragt, was macht dich aus? Und sie sagt ja so eigentlich gar nichts. Und das hat man so ein bisschen das Gefühl, würden wahrscheinlich alle Figuren in diesem Film antworten. Und es stimmt aber natürlich nicht. Ne? Man merkt, je tiefer man einsteigt, wie viel mehr erzählt wird über diese einzelnen Figuren. Und um jetzt nochmal bei Lea zu bleiben, aus dieser sozusagen harmlosen Bewerbung entsteht ja tatsächlich sowas wie eine Suche nach der eigenen Identität. Wie kamst du auf die Castingshow? Also weil das ist ja schon so ein Motor in dem ganzen Film, so ein Katalysator in der Erzählung.
Genau, der stößt das so ein bisschen an. Ja, zweierlei. Also einmal habe ich irgendwie eine Faszination für Castingshows schon immer gehabt. Und zwar aber nur für den ganz absoluten Anfang. In dem Moment, wo der Wettbewerb losgeht, hat mich das immer überhaupt nicht mehr interessiert und ich habe aufgehört zu gucken. Aber mich hat immer der Moment, wo ich ihren ersten Auftritt habe, der hat mich irgendwie fasziniert, dieser Übertritt von Unsichtbarkeit zur Sichtbarkeit und vor allen Dingen eben auch aus der Perspektive von Familie und den Zuschauenden. Und ich habe irgendwie immer Rotz und Wasser geheult und mich gefragt, was ist da? Also warum rührt einen das so? Warum fässt einen das an? Und da können sich ja oft, also wenige Leute auch so ganz vorbewahren, egal wie blöd man das Format als solches findet. Genau, und dem wollte ich nachgehen, also auch sozusagen Castingshow als Sinnbild für gesehen werden und das kombinieren mit einer Familie, wo nicht gesehen werden und nicht stattfinden ein Thema ist, weil ich das sozusagen aus meiner ostdeutschen Familie auch kenne als Lebensthema.
Und du warst auch tatsächlich bei richtigen Castingshows. Die sind nicht alle gestellt, ne? Sondern ihr habt da schon auch gedreht.
Na, wir haben die schon, also ich habe ziemlich viel recherchiert, aber die ist gebaut, weil da durften wir nicht drehen bei den richtigen Castingshows. Da gibt es riesen Lizenzabteilungen, die einem sonst was abverlangen. Das konnten wir uns nicht leisten. Deswegen ist die schon hergestellt, aber doch sehr nah an Voice of Germany und solchen orientiert, die eben auch was anderes machen als jetzt sowas wie DSDS, wo irgendwie die Stereotypen auf die Figuren raufgestülpt werden. Die fragen ja wirklich, also die interessieren sich tatsächlich dafür, wer man so sein will. Und ich finde aber diese Aufgabe, seine eigene Identität zu kuratieren, also wer will man denn sein, wenn man sich vermeintlich aussuchen kann, das finde ich ziemlich spannend. Das war sozusagen der zweite Impuls, dass ich selber mal gefragt worden bin, bei der Presse meines ersten Films ging es auch um eine Homestory und die haben mich gefragt, wo sollen wir denn hinkommen, wo wollen wir die denn drehen? Und ich habe mich dabei beobachtet, wie ich eben überlege, gehe ich jetzt in die Staatsbibliothek und hole den Deleuze raus und mache das FDL oder nehme ich die irgendwie.
Oder sitze ich auf einer Parkbank.
Genau, also und dann darüber nachdenken, wonach entscheide ich das denn, wie ich wirken will und was sind diese, was prägt einen da, was motiviert einen, sich so oder so darzustellen? Und das hat ja auch was mit Prägung und Identität zu tun.
Wir reden gleich noch ein bisschen weiter über etwas ganz Besonderes von Eva Tropisch. Jetzt hören wir aber zwischendrin mal Madonna. Madonna aus dem Jahr 1990, Justify My Love, ja gerade ganz aktuell und sehr erfolgreich mit dem wirklich tollen neuen Album Confessions No. 2 und mit meinem Lieblingsstück Density Rhea. Aber kommen wir jetzt wieder zurück zu etwas ganz Besonderes und zu Eva Trubisch immer noch in der Leitung, mit mir Madonna hören sozusagen. Wahrscheinlich hast du auch so ein bisschen vor dich hingewippt und ich auch.
Ja, absolut.
Sehr schön. Über die Musik.
Ist immer gut.
Genau, das stimmt. Also über die Musik im Film reden wir auch gleich noch ein bisschen. Alle Stränge in etwas ganz Besonderes, alle Stränge im Film, und das sind einige, die sind ziemlich komplex, gleichzeitig miteinander verwoben und doch ganz eigenständig. Also neben Lea gibt es ihren Vater, gespielt von Max Riemelt, frisch getrennt von seiner Frau, die ist schwanger vom neuen Freund. Es geht auch um die Großeltern, die eine nicht wirklich gut laufende Pension betreiben, und um Leas Tante Kathi, wunderbar gespielt von Eva Löbau, die das Museum im Oberen Schloss leitet, das mit europäischen Mitteln finanziert und restauriert wird. Also alle diese Menschen stehen in Konflikt und auch in Austausch natürlich miteinander. Und du hast es am Anfang gesagt, der Film spielt aus bestimmten Gründen in Greiz. Dein Großvater kommt daher und dieses Greiz spielt eine Rolle, vor allem aber auch, finde ich, in dem Schloss. Also es geht immer wieder um dieses obere Schloss, um das Museum und aber auch um die Weberei, die da ja auch drin ist, die auch restauriert wird, weil Kathi nämlich sozusagen beide Seiten der Geschichte wieder erzählen will. Also das Feudale, das Schloss, aber eben auch die Weberei. Und ich finde, dieses Bild des Webens, das passt auch so total gut zu diesem Film, denn die singen das Weberlied von Heinrich Heine, also die Schüler. Die Oma hat in dieser Weberei gearbeitet und der Film wirkt sehr zusammengewebt im allerbesten Sinne.
Es ist auf jeden Fall eine Familiengeschichte, die ist ja schon mal per se ein Knäuel oder verwoben und man kann sich die nicht aussuchen. Und ich glaube schon, dass die Frage quasi nach wer bist du und welche Geschichte entscheidet man zu erzählen, dass die Familie zusammenhält und auch irgendwie jeweils ins Schwingen bringt, weil jeder natürlich eine andere Antwort darauf hat und jedes einzelne Familienmitglied sich anfängt, damit zu beschäftigen. Und es gibt sozusagen auch die Parallelerzählung von der Tante. Ich glaube, das hattest du, ich habe so nebenbei gerade.
Der Museumsrestauratorin.
Genau, die eben versucht, zurückzukommen und auch ihrer Mutter ein Denkmal zu setzen und eben nicht Geschichte zu überschreiben, wie das häufig in diesem Land passiert, auch mit dem Palast der Republik, wo man dann eben rückblickend sagt, das lassen wir jetzt mal wieder finden und jetzt gelten unsere Narrative, sondern sagt, die Stadt bestand sozusagen aus den Arbeitern in der Textilindustrie und gleichzeitig aber ist es auch eine Residenzstadt und sie möchte eben Geschichte paritätisch und gleichberechtigt erzählen und sozusagen nicht immer aus der jetzigen Position Geschichte bewerten und neu überschreiben. Und das macht sie mit EU-Geldern sehr aufwendig und gerät dadurch natürlich aber auch in den Konflikt mit ihrer Mutter, die das gar nicht annehmen kann, dieses Geschenk, weil sie bräuchte das Geld dringender für ihre Pension und steht dann plötzlich im Museum ihres eigenen Lebens. Und letztendlich, ja, glaube ich, hält dieses wie präsentiert man sich, welche Geschichte erzählt man und warum, wer darf überhaupt Geschichte erzählen, das ist ein verbindendes Moment, um das alle Figuren kreisen und das sozusagen ich auch in allen Strängen angesetzt habe, so als Thema. Und vielleicht ist das sozusagen etwas, was als Webmuster hergehalten hat.
Jetzt noch gerne, ich habe es vorhin angekündigt, ich würde gerne noch einen Satz zur Musik sagen. Also Teo Teardo, italienischer Komponist, hat den Score gemacht. Dann gibt es Musik, gar nicht so wahnsinnig viele, also außer Fix You von Coldplay, was Lea singt beim Casting. Gibt es noch Hermann van Veen, er geht und er singt, ziemlich beeindruckend. Ich hatte ehrlich gesagt Hermann van Veen, fand ihn immer furchtbar, weil er so kitschig ist. Und dann passt es wahnsinnig gut zum Film. Und es gibt auch noch Fufi 50, Ciao Amore, das zieht sich auch so durch den Film. Also auch da ist ja was zusammengewebt, was eigentlich ganz unterschiedlich ist und am Ende doch wunderbar zusammenpasst. So als Sinnbild, oder?
Ja, total. Also das finde ich, das sind wirklich sehr, sehr unterschiedliche Musikrichtungen aus sehr unterschiedlichen Ecken und zum Teil eben auch total aus der Zeit gefallen, wie der Hermann von Veen, der mich aber auch irre rührt, aber irgendwie, was er singt und wie er singt, ist irgendwie, ist so sehr anachronistisch auf eine Art. Und Fufi 50, die irgendwie mit ihm redet, aber eben auch gar nicht. Also das war schon auch ein lustvolles Konzept, diese Musikstücke und Richtungen da zusammenzuwürfeln und dann doch irgendwie miteinander reden oder sich auch abstoßen zu lassen. Und genau, und Theo hat das ganz toll gemacht. Ich habe zum ersten Mal mit einem Komponisten gearbeitet und das war ja ein ziemliches Geschenk.
Etwas ganz Besonderes ist im Kino. Eva Trubisch haben wir gerade gehört. Ein sehr besonderer Film und ein sehr berührender Film. Ich wünsche viel Erfolg. Du bist auf Kinotour gerade. Der Film läuft in den Kinos. Ja. Gehen Sie rein. Viel Spaß und schönes Wochenende.
Ja, vielen Dank.
Und wir hören jetzt Fufi 50. Ciao amore mio. Hier ist sie. Am 16., 17. und 28. Juli wird eine deutsche Schauspielerin geehrt im Arsenal mit einer Reihe, nämlich Laura Tronke. Und ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Hallo.
Hallo.
Ich fand es ganz lustig. Ich habe so ein bisschen recherchiert natürlich auch. Klar, recherchiert sowieso. Ich kenne viele von deinen Filmen. Aber ich habe gefunden, auf YouTube gibt es so ein Interview mit dir von FAB. Ich hatte vergessen, dass es FAB gab. Fernsehen aus Berlin, sehr lange her. Ja. Damals zu Ostkreuz wurdest du interviewt. Immer noch so ganz beeindruckt von diesem Film. Und deswegen würde ich auch tatsächlich gerne vorne anfangen. Sophie Scholl, Oberschule. Schöneberger kennen das natürlich, ne? In der Gleditzstraße, Quatsch, in der Elsholzstraße. Und war das wirklich so, dass das Filmteam dahin kam und über den Schulhof gegangen ist und du quasi entdeckt wurdest für Ostkreuz von Michael Klier?
Ja, das war wirklich so. Das war damals allerdings üblich. Es gab damals auch so eine Kindersendung, die hieß Mosquito.
Stimmt.
Und da war das so ganz, das war eine beliebte Schule, um da lang zu laufen und junge Leute anzusprechen. Und das war damals eine Casterin. Die Frage ist, ob das damals schon Casterin hieß. Es kann gut sein, dass das damals noch anders hieß.
Ich glaube nicht, dass es damals schon Casterin hieß.
Ja, eben. Klingt so modern. Das hat sich ja alles so verändert. Und die hat da unheimlich viele Mädchen angesprochen. Also ich weiß, dass da wirklich fast alle aus meinem Jahrgang waren, mehr oder weniger. Und die haben ein riesiges Casting veranstaltet für den ja doch eigentlich eher Arthouse-Film. Aber die mussten halt irgendjemanden finden, der... Das hört sich jetzt so komisch an, wenn ich das selber sage. Aber die brauchten halt ja irgendjemanden, der oder die passt, ja.
Die brauchten eigentlich dich. Wenn man sich den Film anguckt, kann man sich ja nicht vorstellen, dass jemals irgendjemand anders hätte das spielen können. So, wie war das denn? Und das merkt man in diesem Interview tatsächlich auch. Mhm. Du kamst dort an den Set, du hast vorher noch nie gedreht. War das ein Schock? War das Ernüchterung? Was war so das Hauptgefühl nach dem Dreh und dieser ersten Erfahrung mit dem Schauspielern?
Also, ich glaube... Dadurch, dass mein Vater Ausstatter ist, kannte ich Sets schon und das war mir gar nicht fremd, sondern ganz im Gegenteil, ich fühlte mich da eigentlich zu Hause. Und für mich war das so, dass ich schon lange gefühlt immer Schauspielerin werden wollte und durch verschiedene Phasen gegangen bin und dachte, das werde ich niemals können. Ich bin viel zu schüchtern, ich bin viel zu das, ich bin viel zu jenes. Und hatte oft so ein Ding von, ich möchte berühmt werden und also es hatte viel damit irgendwie zu tun. Also ich glaube, das lief eher unbewusst. Und in dem Moment, wo ich gedreht habe, habe ich gemerkt, oh, das, was ich wirklich toll finde, ist am Set zu sein. Und das war eigentlich eine gute Erkenntnis, relativ früh mit 16 zu merken, ach so, das, was ich dachte, was mich interessiert, ist berühmt werden. Was mich interessiert, ist drehen.
Interessant, weil ich finde, und das meine ich wirklich sehr, sehr positiv, ja. Also ich finde, du bist natürlich berühmt, aber irgendwie bist du es auch nicht.
Ja, ich
also
weiß.
Ich finde, so, du bist genauso dazwischen. Also natürlich, alle coolen Leute auf dieser Welt wissen, wer Laura Tonke ist, aber wahrscheinlich kannst du noch vergleichsweise unerkannt irgendwie zu Rossmann gehen und nicht alle Leute schweißen Blumen, wie wenn das jetzt vielleicht Heidi Klum oder Harry Styles oder sonst jemand wäre. Nee. Das ist doch eigentlich ein ganz angenehmer Zustand, oder?
Es ist sehr gut. Ich werde halt oft angesprochen, ob ich denn nicht auf dieselbe Schule in Heidelberg gegangen bin. Also die Leute sozusagen haben irgendeine Idee davon, dass sie mich kennen, aber sie wissen nicht, wer. Und dann komme ich immer in die unangenehme Lage und sage dann meistens natürlich nicht. Aber dieses Interview, nochmal darauf zurückzukommen, das ist so ein wichtiges Fundstück auch für mich gewesen, als ich das wieder gefunden habe. Weil ich da noch so, so begeistert bin und es gar keine Einschränkungen gibt, sondern einfach nur die absolute Begeisterung fürs Drehen und für den Moment und wie toll das war und wie ich mich da gefühlt habe. Und ich gucke mir das tatsächlich manchmal an, um mich daran nochmal so zu erinnern, weil ich schon manchmal über die Jahre, ich komme immer mal wieder über die Jahre an so einen Punkt, wo ich das Ganze doch stark in Frage stelle.
Ja, dann ist es wahrscheinlich ganz gut, sich das tatsächlich nochmal anzugucken, weil die Begeisterung springt einen tatsächlich an von einer unfassbar enthusiastischen irgendwie Jungschauspielerin.
Die Lispelt,
genau, und diese tolle Rolle gespielt hat. Ist ja auch immer noch ein beeindruckender Film, Ostkreuz von Michael Klier. Jetzt kommen wir mal ich will jetzt gar nicht so unbedingt über die einzelnen Filme reden, die in dieser Reihe laufen. Das kann ich ja am Ende nochmal sagen, was da alles so läuft. Aber wenn wir jetzt auch ein bisschen so in der Geschichte zurückgehen, war das eine bewusste Entscheidung, nicht auf die Schauspielschule zu gehen?
Ja, wollte
Warum?
Ich nicht. Weil das damals, also weil ich habe mich, ich wollte nur Film, also ich wollte Filme machen. Mit Theater konnte ich überhaupt nichts anfangen. Und damals gab es keine Schauspielschulen eigentlich, die Interesse daran hatten, dass man dreht und auch die Art und Weise, wie man dort gelernt hat zu spielen, war nicht filmkompatibel. Das hat sich total verändert. Das ist, ich finde, das, also jetzt könnte ich jedem also eigentlich nur empfehlen, auf eine Schauspielschule zu gehen. Und mal abgesehen davon weiß ich gar nicht, ob ich das da drauf geschafft hätte, weil allein so ein, ich habe mich für Theater nicht interessiert und ich kannte Leute, die sich beworben haben und die waren Feuer und Flamme für Theater. Und ich stand da und war so, ich kann damit nichts anfangen, es interessiert mich nicht. Und mir taten alle Leute leid, die am Theater spielen mussten. Also mit 16, das hat sich auch verändert. Es tat mir furchtbar leid, weil die waren ja nicht beim Film wie ich. Es war viel besser.
Das stimmt. Laura Tonke war viel beim Film. Und wir hören jetzt mal ein bisschen Musik und reden dann noch weiter. Es gibt, wie gesagt, eine Reihe im Arsenal am 16., 17. und 28. Juli mit Filmen von Laura Tonke. Und wir sprechen gleich weiter. Eine Reihe im Arsenal über 7 Tage und nicht nur über 3. An 3 Tagen ist sie allerdings persönlich dann zu Gast. Laura Tonke im Arsenal am 16., 17. und 28. um ihre Firma sozusagen dann persönlich vorzustellen. Wir haben es gerade schon über die Schauspielschule gehabt. Was auch auffällt ist, zumindest in den 90ern, bleiben wir noch mal ein bisschen historisch. Wie war denn so diese, oder war das Zufall oder war es auch ein bisschen Selektion, diese Wahl zwischen einerseits, sage ich mal, sowas wie Winterschläfer, also Tom Tykwer, und dann aber auch Tatorten, also dieses Fernsehen, Kino, ist das zufällig entstanden oder war das eine bewusste Wahl, beides zu machen?
Nee, damals war eigentlich, also es gab, müsste ich jetzt so durch meine ganze Filmografie gehen, aber es gab, also eigentlich war es so, ich wollte eigentlich nur Kino machen und manchmal haben mich äußere Umstände dazu gezwungen, auch mal andere Sachen zu machen. Und ich war in der glücklichen Lage relativ lang. Also ich würde mal sagen, es fing wirklich in dem Moment an, wo ich dann ein Kind bekommen habe. Also bis ich 35 war, konnte ich eigentlich doch mit relativ wenig Geld leben. Habe auch immer mit sehr wenig Geld gelebt und habe mich eher dafür entschieden, wenig Geld zu verdienen und dafür die Sachen zu machen, die ich richtig gut finde. Wie gesagt, das hat nicht immer so geklappt. Manchmal musste ich dann auch. Mhm. Aber so war das. Ja.
Ja, das ist ja leider, oder was heißt leider, das ist ja tatsächlich dann so, ne? In dem Moment, wo man Kinder hat, dann verschiebt sich natürlich auch die Perspektive.
Ja, die Priorität hat sich da verschoben.
Genau, die muss sich ja leider auch ein bisschen verschieben, ne? Also es ist ja nicht unbedingt eine bewusste Entscheidung. Ich finde, wenn ich mir so diese ganzen verschiedenen Filme, also nicht nur die im Arsenal laufen, also von Hedi Schneider steckt fest, bis zu Amrum, wenn ich mir die angucke, dann habe ich mich tatsächlich gefragt, nach welchen Kriterien du die Filmrollen auswählst. Also was muss eine Rolle haben, damit es dich interessiert, falls man das so pauschal überhaupt sagen kann?
Na, das wechselt sich, also das verändert sich über die Jahre. Also es gibt, ich glaube, ganz am Anfang musste die Rolle wirklich was sehr dramatisch, also wollte ich sehr ins Dramatische gehen, weil ich da dachte, da kann ich zeigen, was ich kann. Also da konnte ich noch nicht so gut, oder da habe ich mir das so vorgestellt, da habe ich praktisch gedacht, irgendwie Jodie Foster in Accused, sozusagen alles, was in diese Richtung geht, könnte ich doch machen, um zu zeigen, was ich kann. Und ich glaube, darum ging es auch sonst viel, sozusagen sich zu überlegen, was kann ich eigentlich? Und es veränderte sich ja dann über die Jahre. Irgendwann hatte ich genug Vergewaltigungs- und Mordopfer gespielt und habe dann das nicht mehr machen wollen. Da immer aus diesen Fächern rauszukommen, das sind immer die Zeiten, in denen man weniger dreht. Das ist tatsächlich so. Also das ist, glaube ich, das setzt sich in den Köpfen fest. Das merke ich aber bei mir selber auch. Das ist überhaupt gar kein Vorwurf. Wenn man irgendjemanden sieht, eine tolle Rollenfigur, die irgendjemand toll spielt, dann denkt man bei der nächsten Besetzung, wenn da was frei ist, das wäre doch eine super tolle Stadtangestellte.
Und dann kommt man nie wieder raus
gar und ist immer und ewig
Stadtangestellt.
Oder ich meine, mit Hedi Schneider, da war es halt so, das Buch war wahnsinnig toll und ich wusste, dass ich das kann oder machen will und habe eigentlich nur gehofft, dass ich irgendwie diese Rolle kriege. Und ich glaube, Sonja Heiß damals, die hätte wahrscheinlich auch sich jemand Bekannteren vorstellen können damals, war damals eher viel weniger bekannt als heute. Guck mal, und selbst heute werde ich nicht erkannt. Also kannst du dir vorstellen, wie schlimm es damals war. Und da wusste ich, das würde, also ich wusste, dass wenn ich diese Rolle bekomme, dass sich dann für mich was verändert. Und das hat es ja auch.
Hat es auch, ne? Aber ja. Es ist im Nachhinein gar nicht mehr vorstellbar, dass es irgendwie eine Diskussion gab bei Sonja, dass jemand anders das spielen könnte, außer du.
Das ist ja oft so. Und
ich finde, das ist tatsächlich auch, was dich so ausmacht, finde ich, als Schauspielerin, dass du einerseits die Rollen tatsächlich sehr prägst, aber nicht auf eine laute oder irgendwie krawallige oder irgendwie so reindonnernde Art, sondern immer auf so eine feine Art und dann eben auch so eine große Auswahl hast. Also da sind so Filme wie Amrum dabei, dann eben, haben wir schon gesagt, Hedy Schneider steckt fest, dann aber auch sowas wie Feste und Freunde, was eine Komödie ist, ja, also mit, wo es um Freunde geht von David Dietl und so, also so sehr, sehr unterschiedliche Figuren da auch drin und trotzdem ist es am Ende immer, hat man das Gefühl, das bist du, also zumindest unser Bild davon, wie wir uns vorstellen, dass Laura Tonke so ist, natürlich, ne? Also ja, nicht unbedingt du wirklich.
Klar, aber es gibt dieses Abziehbild von einem irgendwann, ne? Ich weiß.
Aber das ist trotzdem schön, das ist so, es ist so, so, so variabel, also, und das interessiert dich ja wahrscheinlich auch, ne? Wie schon gesagt, dass verschiedene Rollen natürlich auch verschiedene Möglichkeiten bieten.
Es hat immer auch viel mit dem, also es hat ja wirklich viel mit dem Buch zu tun und wenn da was ist, was, also damit fängt es ja einfach an. Wenn das Buch für mich funktioniert, dann kann man da drin auch sozusagen zum Leuchten kommen. Wenn das Buch nicht funktioniert, dann strampelt man sich ja nur ab. Mhm. Und ich glaube deswegen, es hat eher was damit zu tun. Und ich glaube auch, es gibt bestimmt viele, auch so Fernsehsachen, wo ich eben so sehr, wie soll ich sagen, am Strampeln war, damit das alles überhaupt rechts und links Sinn macht. Und da verpufft dann auch viel von so einer Leichtigkeit oder irgendwie so, weil du dann teilweise Texte sagen musst oder
die nicht deine sind.
Ja, oder das sogenannte Message Acting, wo du halt nur praktisch, ne, also so Informationen wiedergeben musst oder so. Das ist ja schon sehr, sehr schwer, dann noch gut zu sein.
Das kann ich mir vorstellen. Vielleicht noch eine letzte Frage. Gibt es, und das ist eine blöde Frage, ich weiß, aber ich wollte sie trotzdem stellen, gibt es eine Rolle, wo du sagst, die muss ich unbedingt in meinem Leben nochmal spielen? Eine Figur vielleicht?
Ja, ich bleibe immer hängen an dieser Rache-Figur. Also ich habe seit Jahren, denke ich, das so ein bisschen Michael Douglas in Falling Down. Also das ist halt die Frage, wie man das heutzutage macht, aber da kann ich unheimlich viel mit anfangen. Das würde ich tatsächlich sehr gerne machen.
Okay, also liebe RegisseurInnen da draußen, jetzt habt ihr es gehört, an den Film, er ist wahnsinnig reaktionär aus heutiger Sicht, aber ja, ich muss sehr oft dran denken, weil manchmal hat man ja auch das Gefühl, also die schöne Szene, ich sag nur bei McDonald's, wo er um eine Minute nach elf kommt und der Angestellte sagt, we don't have breakfast any longer, it only goes to 11.
Ja.
Interessanter Film, sagen wir es mal so, reaktionär aus heutiger Sicht.
Reaktionär jetzt, deswegen muss man gucken, wie man ihn heute
genau, aber
macht.
Rache, okay. Rache wird es nicht geben im Arsenal, aber eine Woche mit Filmen von Laura Tonke, die hier zu Gast war. Vielen, vielen Dank und viel Erfolg und viel Spaß.
Danke dir, toll.
Sono mit Keep Control und das sind Jungle, ganz aktuell aus London. Neo Soul Kollektiv mit The Wave und damit gebe ich ab an Knut Elstermann.
Es war der große Stolz der DDR-Fischerei, der Hochseeflotte. Es gab nämlich eine Riesenflotte, etwa 100 Schiffe so zur besten Zeit, die auf den Weltmeeren unterwegs waren, um eben Fische zu fangen. Und das bei einem Land, das uns ja zumindest, was so die Reisefreiheit betraf, ja auch sehr eingeschränkt hat. Also wir konnten ja diese Weltmeere nicht als normale Menschen befahren und mit dem Fisch im Laden sah es auch nicht so ganz toll aus. Also hier ein sehr interessanter Widerspruch. Und diese Flotte, zumindest das Nachleben dieser Schiffe, wird wunderbar beschrieben in dem Film Vom Traum unsinkbar zu sein. Und das ist der Film eines sehr bekannten und sehr erfolgreichen Dokumentarfilmregisseurs. Das perfekte Schwarz ist fast schon Klassiker geworden, finde ich inzwischen. Freue mich sehr, dass ich mit ihm reden kann, mal wieder mit Tom Fröhlich. Hallo Tom.
Hallo und wie schön, dass ich hier sein kann.
Tom, also die Idee ist schon mal so schön, finde ich, zu sagen, wir schauen mal, Schiffe haben langes Leben, nicht? Also wenn die verkauft werden, die werden nochmal aufgetakelt und so, dann sind die lange, lange in Betrieb, haben ein Leben. Aber mal zu überlegen, was ist aus diesen Schiffen geworden, die früher mal für die DDR Fische gefangen haben, das ist schon eine schöne Idee und ich glaube, die ist auch sehr persönlich fundiert bei dir oder grundiert.
Ja, genau. Also ich habe sozusagen Schiffbau-Hintergrund in der Familie. Also ich bin 1989 in Rostock geboren und da hat meine ganze Familie väterlicherseits, also Onkel, Vater, Opa, die haben alle auf den Rostocker Werften gearbeitet. Mhm. Und so eines der Hobbys meines Vaters war Schiffe gucken am Samstag. Das heißt, man fährt in den Hafen und guckt sich an, wie die Schiffe ablegen und liebt dieses Gefühl, wenn das Schiff wegfährt und so groß ist, dass man das Gefühl hat, man bewegt sich selbst. Das ist also eine ganz prägende Erinnerung in meiner Kindheit. Aber an dieses Fischkombinat selbst hatte ich kaum Erinnerungen, das habe ich auch kaum wahrgenommen. Was interessant ist, denn ich habe tatsächlich früher in Rostock Musik gemacht und mein Proberaum war auf dem Gelände dieses Fischereikombinats. Ich habe auch den Fußballverein FICO Rostock gekannt, ohne zu wissen, was FICO heißt, also Fischkombinat. Und ganz, ganz viele Rostocker kennen auch den Fischereihafen, ohne zu wissen, was sich dahinter verbirgt, zumindest aus meiner Generation. Und das fand ich natürlich total interessant. Also wie kann es sein, dass so ein Ort, der so eine Stadt auch so geprägt hat, so aus diesem kollektiven Gedächtnis verschwindet, zumindest in meiner Generation.
Und das holst du ja alles jetzt zurück, bis hin zum Chor übrigens. Ne? Also den gibt es ja auch noch, so ein Altherrenchor jetzt, aber das ist der Chor des Kombinats mal, die da scheint die singen in deinem Film. Auch sehr berührendes Bild übrigens. Also es war wirklich was los auf dem Meer mit diesen Schiffen. Und viel hast du eben aufgespürt. War das eigentlich kompliziert? Weil sind ja so unterschiedliche Verwendungszwecke dann später. Nicht alle sind dann weiterverwendet worden als Schiffe. Eins ist vielleicht so ein Kulturboot, wo auch getanzt wird, ein Disco drauf. Also muss man auch erstmal finden.
Ja, genau. Also das war unterschiedlich schwer, würde ich sagen. Also es gab eine große Hilfestellung. Und zwar gibt es ganz viele Hochseefischer, die sich noch so zu Stammtischen treffen heute. Und die betreiben so Websites. Ah, ja. Und auf einer dieser Websites des Dresdner Stammtisches, die haben also ganz akribisch die Satellitenpositionen auf ihrer Seite geordnet, dieser Schiffe, die also noch existieren oder mal in Nutzung waren oder noch in Nutzung sind. Und das war so eine Anlaufstelle. Am Ende ist es ja aber auch ein Film, dessen Produktionszeit in die Corona-Pandemie fällt. Das heißt, wir haben tatsächlich auch Schiffe, also Protagonisten, verloren, weil sie während der Pandemie verschrottet wurden zum Beispiel. Das heißt, wir mussten dann wieder neue suchen. Und ich glaube, so das schwierigst zu findende Schiff war der Seefuchs, weil der zwischendurch einfach verschollen war. Und den haben wir wirklich nach einer wahnsinnig wilden Odyssee dann irgendwann in Spanien gefunden.
Und das ist eine besonders tolle Geschichte, finde ich. Zum einen, weil du da sehr viel erzählst, und das berührt mich am meisten, finde ich, eben auch von gebrochenen Biografien. Also da geht es ja auch um die Ingenieure, um die Leute, die da im Frühjahr gearbeitet haben, für die das ja Teil ihrer Identität war, ihres Lebens. Das erzählst du ja mit, und es ist vielleicht sogar so ein Grundthema deines Films, von diesen Geschichten die Menschen zu berichten.
Ja, in jedem Fall. Also ich glaube, dass die wahren Protagonisten des Films schon diese Schiffe sind, aber natürlich immer zusammen mit den Menschen, die eine Verbindung dazu haben. Und ich glaube, am Ende ist das irgendwie, was wir vielleicht schaffen können, dass beides so eins wird. Also dass durch die Geschichten, die wir von diesen Menschen lernen, egal ob sie jetzt in der DDR gefahren sind oder eben heute auf diesen Schiffen sind, dass die so diesem Schiff einfach so Leben einhauchen, dass wir es selbst irgendwie so auch als Lebewesen anerkennen. Irgendwie.
Bleiben wir noch beim Seefuchs, weil ich sowieso das so spannend finde. Also es war eben ein ganz normales Schiff, wo Fische gefangen und auch verarbeitet wurden. Und dann geht es aber weiter. Und das ist auch ein Spiegelbild geworden, finde ich, so der letzten Jahrzehnte, was du da erzählst. Das ist ein Stück deutsche Geschichte.
Genau, also der Seefuchs hat natürlich irgendwie im Prinzip ein Objekt, wo sich ganz viel deutsche Geschichte irgendwie jetzt versammelt hat. Also man hat natürlich diese historische Ebene der Hochseefischerei. Dann ist es ganz eng verknüpft mit Migrationsgeschichte und mit Migrationsbewegung, weil das Schiff war eins der ersten Schiffe, das Rettungseinsätze im Mittelmeer gefahren ist, um eben Menschen zu helfen, die in Seenot sind. Und auch da hat das Schiff einen riesen Umbruch erlebt, nämlich genau die Phase, wo Hilfe nicht mehr so richtig gewährleistet werden wollte, würde ich sagen. Also wo dann auch eine Zusammenarbeit zum Beispiel mit italienischen Behörden auf einmal auseinandergebrochen ist. Und das macht es, glaube ich, ganz besonders. Und dann natürlich die Geschichte von Oliver Schmidt, der das Schiff nach der Wende im Sassnitzer Hafen sah und gesagt hat, das kann nicht hier verrotten. Das ist zu schön. Ich muss das kaufen. Und also in einer absoluten Nacht- und Nebelaktion als einfacher Ingenieur, der sich auch, glaube ich, so ein bisschen selbst gesucht hat, nach der Wiedervereinigung, gesagt hat, ich kaufe jetzt dieses Schiff. Und dann eben, wie er so schön sagt, dieses Schiff als Kugel am Bein hatte.
Genau. Ja, also auch das wird alles miterzählt in deinem Film, und das muss ich auch nochmal betonen, in einer ästhetisch sehr schönen Weise. Also wir haben das Meer, wir haben diese Schiffe, wir haben die Menschen, die damit verbunden sind, und wir haben so Arbeitsabläufe. Also ich musste manchmal so auch an klassische Filme denken, von Jürgen Böttcher zum Beispiel oder Volker Köpp, die das ja auch damals sehr, sehr schön in der DDR gemacht haben, Menschen bei der Arbeit zu zeigen. Und das machst du ja auch in diesem Rhythmus. Also man merkt schon, ein beobachtender Dokumentarfilm mit einem großen Respekt vor den Leuten, die mit ihren Händen arbeiten, da was schaffen.
Ja, ich glaube, das war auch so verrückt zu sehen, weil ich natürlich ja auch jetzt in meinem Leben nicht so umgeben bin von Leuten, die auch wirklich noch so mit den Händen harte körperliche Arbeit machen. Und wir waren 30 Tage ja zum Beispiel auf der Nida, die vor Grönland immer noch eben Fische fängt oder fing, inzwischen ist sie verschrottet. Und also das zu sehen, wie in diesem ja auch völlig verrückten 8-8-Stunden-Rhythmus, also die Matrosen, die da wirklich hart körperlich arbeiten, die haben ja 8 Stunden Arbeitszeit, dann haben sie 8 Stunden Freizeit, in denen müssen sie duschen, schlafen, essen und dann ist wieder 8 Stunden Arbeit und danach ist wieder 8 Stunden Freizeit. Das heißt, auch deren Tagesrhythmus verschiebt sich jeden Tag. Und ein Job, der mir so im Kopf geblieben ist, ist natürlich auch so dieses Fischsortieren, aber es gibt ganz unten im Bauch des Schiffes jemanden, der bei minus 30 Grad diese Fischkisten stapeln muss. Und da kommt also eine Kiste so alle 30 Sekunden herunter und die stapelt er dann 8 Stunden am Stück. Das ist Wahnsinn.
Das wird alles miterzählt und letztes Wort, und es wird doch schon was erzählt, es gibt einen Kommentartext und der wird gesprochen von einem großartigen Schauspieler, nämlich von Charlie Hübner, der das so macht, wie er es eben kann. Das ist fantastisch. Also einerseits sehr emotional, intensiv, aber auch irgendwie sachlich und distanziert. Also es ist wirklich eine große Leistung, sowas so zu sprechen. Und der ist ja auch mit Bedacht ausgewählt. Der ist ein Nordlicht wie du. Ich glaube, das spielt auch eine Rolle dabei.
Ja, in jedem Fall. Also wir sind natürlich total dankbar, dass er das gemacht hat. Und das war, also ich erinnere mich immer noch total gerne an diesen Tag der Vertonung, die wir zusammen in Hamburg gemacht haben, weil das wirklich diesen Film massiv bereichert hat. Und wir standen ja vor der Herausforderung, jemanden zu finden, der Stimme ergreift und ist für diese vor allem alten Hochseefischer. Und da hätte ich mir und kann mir bis heute niemanden Besseres vorstellen.
Vom Traum unsinkbar zu sein, Unterzahl ist übrigens auch sehr schön, ein Heimatfilm auf dem Meer. Also wir merken hier das Wasser, das ist die Heimat für die Menschen, von denen du da erzählst in diesem Film. Und gleichzeitig erzählst du eben von Schiffen, die Fisch geladen haben, aber eben auch Geschichte. Geschichte ist eine große Fracht, die dann mittransportiert wird in deinem Film. Ganz herzlichen Dank, schön, dass du da warst. Dies war also der Regisseur des Werkes Vom Traum unsinkbar zu sein, Tom Fröhlich. Dankeschön.
Vielen, vielen Dank.
Radio 1. Nur für Erwachsene.